Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Deshalb hat das Beratergremium der Bundesregierung seine Konjunkturprognose gesenkt. Vor allem der Export wird durch den Iran-Krieg belastet. Im Herbst hatten die Wirtschaftsweisen für dieses Jahr noch ein Wachstum von 0,9% erwartet. Jetzt gehen sie nur noch von 0,5% aus. Außerdem riefen sie die Bundesregierung auf, bei der Reform der Sozialsysteme die Ausgaben deutlich zu senken.
Sophia von Rundstedt berät Unternehmen beim Umstrukturieren und notfalls auch beim Entlassen von Mitarbeitern. Sie hat im Gegensatz zu vielen Wirtschaftsbranchen derzeit sehr gut zu tun.
Die Lage ist ja insgesamt brenzlig. Also wir haben sehr, sehr hohe Insolvenzen. Wir haben sehr, sehr hohe Energiekosten.
Trotz der meist freundlichen Mienen, die Lage ist schwierig, sagen auch die 5 Experten des Sachverständigenrates. Sie schätzen, dass die deutsche Wirtschaft dieses Jahr nur um 0,5% wächst. Kein echter Aufschwung. Den verhinderten die US-Zollpolitik und die hohen Energiepreise wegen des Iran-Kriegs. Außerdem lahme der Export vor allem von Autos und Maschinen.
Jetzt schon sehr deutlich sichtbar ist der stärker werdende Wettbewerb chinesischer Anbieter in den klassischen deutschen Exportsektoren, etwa im Maschinenbau.
Großes Augenmerk legen die Politikberater darauf, wie sich die Beiträge zu den Sozialversicherungen entwickeln, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer meist hälftig zahlen zur gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Ohne Reformen steige ihr Anteil an den Löhnen von heute gut 42 auf knapp 50% in den nächsten 14 Jahren.
Das ist zu viel. Wir wissen, was das für negative Konsequenzen hat. Das heißt, weniger netto vom Brutto. Die Menschen können weniger konsumieren, haben geringere Arbeitsanreize, schlecht für die Wirtschaft. Die Arbeitskosten für die Unternehmen steigen, schlecht für die Wirtschaft.
Derzeit arbeitet die Bundesregierung an Reformen zur Kranken- und Pflegeversicherung. Die seien dringend nötig und auch eine Rentenreform.
Wir werden übernächstes Jahr einen sprunghaften Anstieg der Rentenversicherungsbeiträge erleben. Der ist schon ganz lange in den Vorausberechnungen drin. Der hat auch mit der letzten Reform noch gar nicht mal zu tun. Eher die Frage, wann genau kommt er. Das heißt, in dieser Legislaturperiode ist der Handlungsdruck groß.
Die Baustellen sind der Bundesregierung bekannt. Ihr Ziel ist, bis zum Sommer die meisten Reformpläne vorzulegen.
Markus Preis in Berlin. Die Wirtschaftsweisen fordern also von der Politik spürbare Reformen. Besonders konkret wurden sie beim Thema Pflege. Warum gerade da?
Ja, das ist auf den ersten Blick schon überraschend, denn verglichen mit der Rentenversicherung oder dem Gesundheitswesen ist die Pflegeversicherung ja finanziell gesehen relativ klein. Aber nirgends steigen wegen der alternden Bevölkerung die Kosten so rasant. Allein in den letzten 10 Jahren weit mehr als verdoppelt. Und entsprechend fordern die Wirtschaftsweisen jetzt harte Einschnitte und vor allem eine Rückabwicklung vieler Leistungen, die erst in den letzten Jahren eingeführt wurden, als man noch ein bisschen mehr Geld hatte. Zum Beispiel wieder strengere Regeln, wer überhaupt als pflegebedürftig gilt. Oder auch Schluss mit dem sogenannten Entlastungsbeitrag. Das sind bis zu 131 Euro im Monat, die Millionen Pflegebedürftige pauschal bekommen können. Zum Beispiel, um damit eine Haushaltshilfe zu bezahlen. Was auffällt, wie ungewöhnlich konkret die Wirtschaftsweisen hier werden. Aber das zeigt sich ja auch, wie dringend aus ihrer Sicht etwas passieren muss.
Ja, und was bedeutet das nun für die Politik?
Die Ratschläge der Experten sind nicht bindend für die Bundesregierung, aber sie erhöhen natürlich nochmal den Druck, vor allem auf die SPD, der diese Vorschläge ganz und gar nicht schmecken, weil es letztlich alles Sozialkürzungen wären. Aber auch für den Kanzler macht der heutige Auftritt der Wirtschaftsweisen das Leben nicht leichter. Merz würde inhaltlich sicher bei vielen mitgehen, aber er hat bisher noch nicht bewiesen, ob er als Regierungschef solche Reformen wirklich am Ende stemmen kann, indem er entweder die SPD überzeugt oder indem er vielleicht auch zeigt, dass er notfalls auch reine Machtmittel nutzen würde, etwa quasi sozusagen das politische Basta, seine Richtlinienkompetenz als Bundeskanzler.
Vielen Dank, Markus Preis in Berlin. Anfang des Jahres löste der Begriff Lifestyle-Teilzeit Empörung aus. Der CDU-Wirtschaftsflügel forderte mit diesem Schlagwort, den Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit abzuschaffen. Doch auch aus der eigenen Partei kam Widerspruch. Viele könnten Arbeit und Familie nicht anders miteinander vereinbaren. Jetzt hat das Statistische Bundesamt neue Zahlen vorgelegt. Die Teilzeitarbeit hat weiter zugenommen.
Hochkonzentriert bei der Arbeit. Das geht für Michael Vollmer beim Tübinger Werkzeugbauer Paul Horn in Teilzeit sehr viel besser als in Vollzeit. Er verdient zwar weniger, aber seiner Gesundheit tue es gut.
Ich hatte vor 10 Jahren einen Herzinfarkt und habe dann vor 4 Jahren die Möglichkeit gehabt, hier im Unternehmen zu reduzieren. Und ich arbeite jetzt nur noch 4 Tage die Woche.
Die Teilzeitquote hat im vergangenen Jahr mit 31,9% einen neuen Höchststand erreicht. Zwischen den Geschlechtern gibt es weiter deutliche Unterschiede. So arbeiten 14,3% der Männer in Teilzeit, bei Frauen sind es 50,6%. Für Unternehmen bedeutet Teilzeit organisatorischen Aufwand, den auch der Tübinger Werkzeugbauer vermehrt betreiben muss.
Das hat unterschiedliche Gründe. Das ist die Familienplanung, das kann Krankheit sein, das kann aber auch der Wunsch nach mehr Freizeit beinhalten. Dennoch muss man klar festlegen, dass wir von Vollzeitkräften abhängig sind.
Die Bundesregierung sollte Vollzeitarbeit wieder attraktiver machen, meint Ökonom Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Vor allem bei Frauen sieht er viel Potenzial.
Wenn wir bessere Kinder- und Schulbetreuung hätten, wenn wir steuerlich die Fehlanreize wegnehmen würden, also Reform vom Ehegattensplitting, aber auch eine Reform der Einkommensteuer und wenn die Diskriminierung von Frauen im Arbeitsmarkt abgebaut wird.
Im Freundes- und Bekanntenkreis muss sich Michael Vollmer mittlerweile immer wieder für seine Teilzeit rechtfertigen. Doch der 50-Jährige ist froh, dass er es für sich so entscheiden konnte.
Wer bauen will, soll das künftig schneller umsetzen können. Die Bundesregierung hat dazu eine Neufassung des Baugesetzbuches auf den Weg gebracht. Planungsverfahren sollen einfacher und schneller werden. Der Wohnungsbau hat danach Vorrang vor anderen Aufgaben wie Straßenbau oder dem Schutz von Grünflächen. Städte und Gemeinden können künftig leichter gegen sogenannte Schrottimmobilien vorgehen, die vom Eigentümer gezielt vernachlässigt werden. Als letztes Mittel ist sogar eine Enteignung möglich. Im Libanon gilt eigentlich seit Mitte April eine Waffenruhe, doch praktisch besteht diese nur auf dem Papier. Die gegenseitigen Angriffe von israelischer Armee und Hisbollah gehen weiter. Die pro-iranische Miliz greift im Norden Israels inzwischen mit neuartigen Drohnen an, eine Bedrohung für Orte in Grenznähe. Und bei den israelischen Luftangriffen im Libanon sterben fast täglich Menschen.
Eigentlich ein Tag der Freude. Hunderte kommen am Tag des Opferfestes zum Gebet an den Platz der Märtyrer in Beirut. Es ist der höchste Feiertag im Islam, doch die Stimmung ist angesichts des Krieges gedrückt. Hier im Libanon haben wir Menschen, die vertrieben wurden, Menschen, die ihre Liebsten verloren haben, Menschen, die vermisst werden. Dabei würden wir das Opferfest gerne in Würde feiern. Nichts zu spüren von Waffenruhe zwischen Libanon und Israel. Kaum ein Tag vergeht ohne Raketeneinschläge im Südlibanon. Die Behörden melden heute mehr als 30 Tote durch israelische Angriffe. Gestern hatte Israels Premierminister Netanyahu eine Ausweitung der Bodenoffensive angekündigt. Heute ruft ein Sprecher des Militärs die Bewohner der Küstenstadt Tyros zur Flucht auf. Verlassen Sie unverzüglich Ihre Häuser, begeben Sie sich nördlich des Sahrani-Flusses, seien Sie sich bewusst, dass jede Bewegung südlich des Sahrani Ihr Leben in Gefahr bringen kann. Der Sahrani-Fluss ist 40 Kilometer im Landesinneren des Libanon. Seit Herbst 2024 rücken israelische Truppen im Libanon vor. Israel spricht von Pufferzone, die meisten Libanesen von Besatzung. Offiziell führt Israel Krieg gegen die Hisbollah-Miliz. Nach israelischen Medienberichten soll die Hisbollah inzwischen sogenannte Glasfaserdrohnen einsetzen. Sie gelten als schwer zu stoppen und könnten auch 30 Kilometer entfernte Ziele erreichen. Weder Israel noch die Hisbollah signalisieren derzeit Bereitschaft zu einer friedlichen Lösung.
Wer über 100 Millionen US-Dollar Finanzvermögen besitzt, gilt als superreich. In Deutschland ist die Zahl der Superreichen sprunghaft angestiegen von 3.900 2024 auf rund 5.000 im vergangenen Jahr. Ein Zuwachs von rund 28%, wie die Unternehmensberatung Boston Consulting Group berichtet. Die Superreichen besitzen mehr als ein Viertel des gesamten Finanzvermögens in Deutschland. Und die Autoren der Studie erwarten, dass der Anteil bis 2030 noch weiter steigt. Die mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette ist zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dabei ging es aber nicht um Taten der RAF, sondern um Raubüberfälle. Mit denen soll Klette ihr Leben finanziert haben, nachdem sich die RAF für aufgelöst erklärt hatte. Klette war vor anderthalb Jahren in Berlin aufgespürt worden, wo sie unter falschem Namen lebte. Nach zwei mutmaßlichen Komplizen wird noch gefahndet.
Unter dem Beifall ihrer Anhänger betritt Daniela Klette am Morgen den Gerichtssaal. Ihr Auftritt so ungewöhnlich wie der Ort selbst. Eine eigens umgebaute Reithalle. Strenge Sicherheitsvorkehrungen und die Vielzahl der Prozessbeteiligten machten das nötig. Vom Gericht zeigt sich Klette betont unbeeindruckt. Auf die Frage zu ihrer Verfassung.
Wie soll es denn gehen?
Dann das Urteil. 13 Jahre Haft. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Angeklagte mit zwei Komplizen Geldtransporter und Supermärkte in mehreren Städten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen überfallen hat. Es geht um 8 bewaffnete Raubzüge zwischen 1999 und 2019.
Es ging insbesondere der Angeklagten darum, ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. Sie haben es als Arbeit gesehen, hat der Vorsitzende Richter bezeichnet.
Die Beute mehr als 2 Millionen Euro. Damit konnte das mutmaßliche RAF-Trio Klette, Garwig und Staub jahrzehntelang unbehelligt untertauchen nach der offiziellen Auflösung der RAF. Nach 30 Jahren im Untergrund, dann 2024 die Festnahme von Klette hier in Berlin. Steffen Hörning vertritt einen der überfallenen Geldtransporterfahrer. Er zeigt sich mit dem heutigen Urteil zufrieden.
Ich halte das Urteil aufgrund der durchgeführten Beweisaufnahme für folgerichtig und auch was die Strafhöhe angeht, für absolut angemessen.
Ihre Anwälte haben Revisionen eingelegt. Aus ihrer Sicht ist nicht bewiesen, dass Klette an den Raubüberfällen beteiligt war.
Das Gericht hat eine Vielzahl von Beweisanträgen rechtsfehlerhaft abgelehnt, hat sich eine Aufklärung der Sache vollständig verweigert.
Daniela Klette droht nun ein weiteres Gerichtsverfahren wegen Verbrechen während ihrer aktiven RAF-Zeit. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main prüft jetzt, ob und wann es zum Prozess kommt.
In der DDR wurde sie zum Kultlokal. Die Mokka Milcheisbar galt als beliebter Treffpunkt des Berliner Ostens. Die Ära endete nach der Wende. Nach jahrelangem Leerstand wurde das traditionsreiche Gebäude aufwendig saniert. Jetzt wird die Geschichte weitererzählt. Ganz im Stil ihrer Anfänge. Die neuen Gastronomen wollen wieder Menschen miteinander ins Gespräch bringen. Das Schwelgen in Erinnerungen ist dabei ausdrücklich erwünscht.
Es hat sich schon eine Schlange gebildet. Die Neugier ist groß auf die wiedereröffnete Mokka-Milch-Eisbar, die zu DDR-Zeiten Kult war. Thomas Naczynski und seine Band haben dafür gesorgt. In der Mokka-Milch-Eisbar hat sie mich gesehen.
In der Mokka-Milch-Eisbar, da ist es geschehen. Wir hatten nämlich unseren Probenraum gleich hier um die Ecke. Und vor oder nach der Probe mussten wir einfach in die Mokka-Milch-Eisbar gehen.
Das Café war Treffpunkt der Jugend, wie auch der Schwestern Brigitta Kauers und Claudia Niers.
Und mein Lieblingseis war der Othello. Ich weiß nicht, ob Sie den noch kennen.
Meiner auch. 2,20 Mark.
Das waren 2 Schokokugeln und 1 Vanillekugel. Unten drin war erstmal eine kleine Schicht Biskuitkuchen, dann das Eis drauf, Schlagsahne, Schokostreusel und Eierlikör.
Es gibt viele solcher Erinnerungen. Das haben Natascha und Alexander Neumann erlebt. Die beiden wollen die Mokka-Milch-Eisbar als Ort der Begegnung wieder eröffnen.
Wahnsinn, wie viele Nachbarn vorbeigekommen sind und Bilder geteilt haben.
Sie sind gekommen auch mit Geschichten. Also haben uns erzählt, wie es damals war. Wie die haben hier ihren Freund getroffen oder die erste Eis gegessen.
Eis soll es jetzt auch wieder geben und noch viel mehr in einem 1960er-Jahre-Ambiente. Denn der Pavillon ist Teil eines Ensembles von Bauten, die der Stolz der jungen DDR waren.
Von Mischgetränken ist dort alles erhältlich, was auf diesem Gebiet einen Namen hat. Diese Namen, Flips, Cocktails, Shakes, sollte die HO demnächst ins Deutsche übersetzen. Es passt besser zur Milchbar Stalinallee.
Nach der Wende wurde die Mokka-Milcheisbar geschlossen. Dass sie jetzt wieder öffnet, freut Thomas Naczynski sehr.
Mokka-Milcheisbar, Mokka-Milcheisbar, Mokka-Milcheisbar.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 28. Mai.
Auch morgen wird es unter Hochdruckeinfluss wieder verbreitet sonnig und im Südwesten heiß. Die Nacht kann an den Alpen noch mit ein paar Schauern beginnen, sonst ist es meist sternenklar, auch Richtung Nordsee einige Wolken, aber es bleibt trocken. Morgen gibt's wieder viel Sonnenschein, im Norden und äußersten Süden mitunter auch ein paar Wolken. Am Nachmittag sind vom Südschwarzwald bis zu den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Vom Norden und Osten bis zur Mitte heute Nacht oft nur einstellige Werte, sonst 10 bis 16 Grad. An den Küsten bei Seewind morgen unter 20, im Südwesten um 30 Grad. Auf Freitag oft sonnig, später Richtung Nordwesten mehr Wolken und stellenweise Schauer oder Gewitter. Im Laufe des Wochenendes wechselhafter mit teilweise heftigen Schauern und Gewittern. Sonntag fällt in der Südhälfte auch kräftiger Regen.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr geht es um Wege aus der Krise. Jessie Wellmer fragt die Vorsitzende des Sachverständigenrates, Monika Schnitzler, wie radikal die Reformen der Sozialsysteme sein müssen. Außerdem, welche Rolle spielt die mutmaßliche RAF-Terroristin Klette noch in der linksextremen Szene? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.